Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Ja, guten Abend und ich freue mich, dass ich wieder Gast in Berlin sein darf und vor allen Dingen eingeladen von meinen alten Kolleginnen und Kollegen meines Haussenders Radio Berlin 88.8.
Lass uns mal so ein bisschen einen Blick zurückwerfen.
Gerne.
Auf dein Leben. Du bist geboren und aufgewachsen in Radow vorm Wald.
Oh, das ist bei Wuppertal, wer das nicht weiß.
Mit 5 Geschwistern, ihr wart 3 Jungs, 3 Mädels.
Ja.
Hast du das genossen oder wärst du lieber Einzelkind gewesen?
Ich glaube, weiß ich nicht genau. Wir waren 6 und wir sind seit 2 Monaten 5. Einer ist gestorben gerade. Wir haben eigentlich am Ende unseres oder seines Lebens mehr zusammengehalten als in der Kindheit. Da gab es natürlich ein Hauen und ein Stechen. 6 Kinder, 2, damals hieß das Dienstmädchen, die sich um die Kinder kümmern mussten. Meine Eltern waren beide berufstätig. Das war Hauen und Stechen. Jetzt im Nachhinein stellt sich heraus, das hat uns ziemlich lebenstüchtig gemacht.
Wovon hast du als Kind geträumt?
Ich wollte immer, also ich bin ein Mensch, der nicht auf seine Muskeln sozusagen als Junge reduziert werden konnte. Da verlor ich jeden Kampf. Und ich musste mir sogar einen Armbruch zulegen mit Gips, damit ich mich anständig in der Schule wehren konnte mit diesem Gipsarm. Also musste ich immer vertrauen, dass mein Köpfchen sozusagen mein Potenzial war. Also ich weiß, dass ich mit meiner Mutter nach Wuppertal gefahren bin als Grundschüler und gesagt habe, ich möchte Kuhlenkampf werden.
Ach.
Ja. Und dann hat sie mir einen weißen Seidenschal gekauft, den es damals gab. Am Ende der Sendung von Kuhlenkampf kam sein Butler Emma und hatte ihm einen Mantel und einen weißen Seidenschal umgelegt. Und ich bekam von meiner Mutter einen Seidenschal. Aber das war sozusagen erst die zweite Traumberufswahl. Der erste war, ich wollte immer Pfarrer werden, seit dem 4., 5. Lebensjahr. Aber wenn man dann Fernsehen erlebt in den 50er Jahren, da kriegt man ein bisschen Zweifel an der Kanzel.
Du hast es eben gesagt, du wolltest schon mit 4 Jahren Pfarrer werden und Schuld war eigentlich eine Torte.
Ja, das stimmt. Und das bewahrt mich heute davor, dass ich dunkel werde, wenn ich an Frömmigkeit denke. Also ich denke nicht über Schuld und so Kladderadatsch nach, sondern für mich ist Spiritualität ein Genuss. Das hat damit zu tun, mein Großvater, der wurde am 28. Februar immer ein Jahr älter und hatte, bei dem wuchs ich auf, 6 Kinder, da sucht man sich jemanden, der einen lieb hat. Und da bin ich zu meinem Opa gelaufen und habe gesagt, hab mich lieb. Und war sein Lieblingsenkelkind und dann buckte er Torte, der konnte alles. Und an seinem Geburtstag hat er mir nichts abgegeben von der Torte. Ich kriegte sonst immer alles, Sahne und Schattenmorelen, das also Sauerkirschtorte. Und das gab's nicht. Und ich musste warten bis um 2 Uhr nachmittags, da klingelte es an der Tür und ein total schwarzer, also nicht von der Haut, aber gekleideter Mann trat ins Zimmer und kriegte alles. Kuchen, Schlagsahne und vor allen Dingen sah ich auf einmal meinen Großvater unterwürfig. Also musste das ein wichtiger Mann sein. Und das war der Pfarrer, der ihm zum Geburtstag gratulierte. Und in diesem Augenblick beschloss der 4-jährige Jürgen Fliege, das ist ein Job für mich, ich werde Pfarrer. Ja, und das ist auch so gekommen, daran halte ich mich auch weiter fest.
Du hast jetzt ein Buch geschrieben über den Garten. Dabei hast du selbst ja Kindheitserinnerungen an den Garten, wenn ich mal so die Samstage und die Wochenenden in Erinnerung rufe, die gar nicht so schön sind.
Also für jedes Kind ist Garten scheiße. Ja? Weil irgendein blöder Vater steht da und sagt, Hilfe beim Unkraut ausziehen, mähe mal den Rasen. Hast du nicht gesehen, dass die Blätter vom Baum abgefallen sind? Die kannst du doch mal zusammen gerade haken und. Also für Kinder ist Garten erst einmal scheiße. Man muss es wirklich so deutlich sagen. Das war es auch für mich. Denn samstags konnte ich nicht zum Sportverein, ich konnte nicht auf die Kirmessen und auf die Volksfeste, sondern mein Vater kam, der war sonst in der Industrie ziemlich beschäftigt, aber samstags hatte er Zeit und da kam er an den Kinderzimmern vorbei und holte uns Jungs alle aus dem Bett und wir mussten die Hecke scheren und alles machen und Hundescheiße mit den Händen aufheben. Das finde ich immer noch, das ist für mich entsetzlich. Also das ist so eine Ligusterhecke gewesen, die wurde beschnitten und die Hunde draußen sozusagen, weil die Straße noch nicht asphaltiert war, die machten da ihre Häufchen. Und unser einer hat das natürlich gesehen, hat versucht, irgendeine Weise um diesen Haufen herum sozusagen die Befehle des Vaters auszuführen. Dann hat mein Vater das gesehen und hat gesagt, ob ich mir zu schade wäre, Hundescheiße aufzuheben. Und das ist hängen geblieben. Dann musste ich vor seinen Augen all das sozusagen in den Korb tun, damit es auf den Misthaufen getragen wurde. Mhm. Aber das waren Hundejahre.
Hundejahre, was
Hundejahre als Kind im Garten. Ja.
Inwieweit hatte ich diese Erziehung, die ja doch recht streng zu sein oder gewesen zu sein scheint, geprägt?
Also ich bin ein ziemlich gegen jede Form von Autorität wütend aufschnaubender Widder.
Ach was, ja. Das ist uns noch gar nicht aufgefallen. Also,
kaum kommt ein Bischof daher, kaum kommt ein ARD-Chef daher, kaum kommt ein Programmdirektor daher und sagt, was ich tun soll, dann krieg ich einen Rücken voller Warzen. Ja, dann kommt eigentlich, jetzt bin ich 68, da kommt mein Vater angetippelt und nicht der Programmdirektor und auch nicht der Bischof, sondern ich verwechsel die alle mit meinem Vater. Ja, und dann, und heute, mein Vater ist schon über 30 Jahre tot, sehe ich, wo ich eben Zeit habe, manchmal alte Briefe zu studieren oder alte Erinnerungen zu studieren, dann sehe ich auf einmal, wie ich meinen Vater schon als Kind angegriffen habe. Und ich habe das gar nicht in Erinnerung. Meine Schwestern sagen immer, du warst doch derjenige, der die ganze Zeit gegen den Alten gestänkert hat.
Immer schon aufmüpfig.
Ja, immer aufmüpfig. Ja. Und ich habe das immer als Unterwürfigkeit in eigener Erinnerung. Stimmt aber offenbar gar nicht.
Du hast vorhin schon so ein bisschen von der Schule gesprochen. Du warst ja Legastheniker, bist da sitzen geblieben.
Das bin ich immer noch. Ich bin dreimal sitzen geblieben, liebe Kollegin.
Also ich habe gesagt, du bist sitzen geblieben. Ja. Ich habe nicht die Zahl genannt. Ich dachte, aber gut, wenn du das an dieser Stelle selber sagen möchtest. Hast du trotzdem gute Erinnerungen an die Schule?
Nein, durchweg sage ich, es waren meine Galeerenjahre. Und ich weine und schäme mich, dass die deutschen Schulen 50 Jahre später nicht besser geworden sind. Ich sehe immer noch dieses komische System des Vergleichens, wo jeder Mensch weiß, dass er nur dann glücklich wird, wenn er sich nicht dauernd mit irgendwelchen anderen Leuten vergleicht. Das ist eine olympische Disziplin, vergleichen und wer wird Erster. Aber man muss in seinem Leben nicht Erster sein, sondern sein Glück finden. Und das ist ein verdammt großer Unterschied, einen eigenen Weg zu finden, der nicht der Weg der anderen ist. Und ich bin sowas von, du merkst es vielleicht auch jetzt schon, fast traurig und wütend, dass das immer noch so ist. Kein Fortschritt in der Pädagogik, kein Fortschritt in der Schule, kein Fortschritt in der Kirche. Da denke ich, was war das für eine Generation, der ich angehöre, die 68er, was ist da gelaufen? Viel zu wenig.
Was müsste denn mit der Bitte um kurze Antwort tatsächlich in der Kirche passieren, damit die nicht mehr Mitglieder verliert, damit die Leute wieder kommen, freiwillig? Was glaubst du, müsste da tatsächlich und was wäre realistisch, dass passieren müsste?
Also ich glaube nicht an diese Reform. Sie müssten völlig eine andere Sprache sprechen. Sie müssten sich für das Glück der Menschen interessieren. Sie müssten mir nicht mehr erklären, wie Jerusalem vor 2000 Jahren aussieht, sondern warum Berlin jetzt so und so aussieht. Ich will eine Pfarrerin, einen Pfarrer haben, der wesentlich Seelsorge betreibt und der nicht meint, für die Gerechtigkeit auf die Straße zu gehen, wiewohl ich ein Linker bin. Aber wenn man links ist, kann man in die Gewerkschaft eintreten. Wenn man in die Kirche ist, muss man sich mit seinem Vater, seiner Mutter, seinen Kindern und seinen Lebensaufgaben beschäftigen. Und das ist erst einmal unpolitisch.
Das heißt also, das Geistliche mit dem Weltlichen verbinden.
Ja, weißt du, Vater und Mutter kannst du nicht auswechseln. Deine Kinder auch nicht. Deine Lebensaufgaben auch nicht. Partnerschaften, Ehe, Arbeitgeber, kannst du alles wechseln. Und was du nicht wechseln kannst und dann interpretieren musst, das ist tief. Und das ist Spiritualität. Und da kriege ich in der Kirche nichts zu hören.
Du bist nach der Schule tatsächlich also deinem Traum dann nachgegangen, eben Pfarrer zu werden. Bist erst nach Tübingen und Wuppertal, hast da studiert. Nach Abschluss wegen kirchenkritischer Äußerung, die ich mir gar nicht vorstellen kann bei dir, erstmal ein Jahr Berufsverbot.
Das war, weißt du, es gab in den 70er Jahren Berufsverbote. Die SPD hat sie sogar durchgesetzt. Und die Kirche, die evangelische ist immer SPD-hörig, die katholische ist immer CDU-hörig, das ist bis heute so. Die hat dann gesagt, das machen wir auch. Und wer so ein bisschen links angehaucht ist, den schmeißen wir auch raus. Und so bin ich auch rausgeschmissen worden. Nachdem ich richtig studiert habe, habe ich Berufsverbot bekommen. Und eigentlich nur, weil ich dasselbe gesagt habe wie jetzt. Seid endlich mal menschenfreundlich. Redet eine andere Sprache. Behauptet nicht, dass ihr dem lieben Gott Vorschriften machen könnt, was man beten soll. Der liebe Gott wartet doch nicht auf Berliner Vorschläge, wie er Afrika retten soll. Habt ihr sie noch alle? Also das muss doch was ganz anderes sein, wenn man betet. Und da bin ich rausgekegelt worden, weil sie dachten, ich sei ein Kommunist.
Du hast dann 15 Jahre nach dem Berufsverbot als Gemeindepfarrer in Düsseldorf gearbeitet. Welches war da dein Ansatz? Du warst ja immer schon anders, wie du jetzt selber sagst, immer schon anders
ja, als alle anderen. Es ist in der Nähe von Düsseldorf gewesen, ein kleines Bergarbeiterdorf. Man weiß ja, dass so zwischen Aachen und Köln sieht es aus wie in der Lausitz. Ja, also Löcher, Löcher, Löcher und Landschaft weg. Und da haben die die Bergarbeiter gesagt, Pfarrer interessiert uns nicht. Mach was mit unseren Weibern und unseren Kindern, aber halt uns nicht auf. Und die, da durfte ich machen, was ich wollte. Also da hatte ich einen großen Freiraum und da habe ich gesagt, naja, ich will eigentlich leben und ich will glücklich sein in der Kirche. Ich will tiefe Gefühle haben. Wer Krebs hat, kann nachts in die Kirche kommen und sich unter das Kreuz setzen und auch in der Kirche schlafen und beten. Ich will eigene Lieder schreiben. Ich will das ganze Dorf lebendig machen, wenn wir St. Martin feiern. Und dann sollen alle Kinder Kleider teilen, die sie in ihren Schränken haben. Also das, da konnte ich ein Dorf zu Oberammergau umgestalten, zu einem sozialen Oberammergau. Und das hat mir riesig Spaß gemacht. Das war meine glücklichste Zeit.
Also hast gepredigt, indem du da, weiß ich, Schafe um dich rumgeschert hast?
Ja, das war, warum soll ich das nicht dreidimensional machen? Also wenn ich, warum soll ich nicht versuchen, ein Kamel in die Kirche zu kriegen, wenn der kleine Zirkus daneben gastiert? Also bin ich zu dem Zirkusdirektor gegangen und sage, kennen Sie diese Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland mit Kamelen oder so? Können wir im Januar, wo Sie sowieso keine Vorstellung haben, nicht Ihre Kamele mal mieten? Oder kann ich nicht in der Weihnachtsmesse, mitten in der Nacht, nicht nur ein Weihnachtsspiel aufführen, von wegen erster, zweiter, dritter Hirte und Maria und ein Plastikkind, sondern kann ich vielleicht richtige Schafe da reinführen? Und das geht. Und du kriegst sofort eine ganz andere Atmosphäre. Nämlich Weihnachten möchte man sich auch mit der Schöpfung verstehen. Also mit den Tieren und den Pflanzen und den Sternen. Deswegen gehen die Leute nachts raus in der Weihnachtsnacht und gucken nach oben. Da ist diese Tiefe da. Das Spiritualität heißt, du kannst mit allem kommunizieren. Also mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit den Toten, mit den Lebenden, mit den Sternen. Und diese Offenheit gibt's nur in einer Nacht. Also habe ich Schafe in die Kirche geholt. Und dann merkt man auf einmal diese Geschwisterlichkeit mit den Tieren, mitten in der Weihnachtsnacht. Fand ich genial gut. Warum machen die das nicht nach, die Leute?
Und das alles offenbar ja auch sehr erfolgreich, denn dann entdeckte ich das Fernsehen. 1989 wurde es erstmal Fernsehpfarrer.
Ja, also Fernsehen, da hat die Kirche schon so in den 80er Jahren gedacht, ey, das ist ein Typ da, der macht immer Kirchentage und macht solche komischen Sachen wie Schafe in die Kirche oder Kamele oder der macht, der holt eine Betonmischmaschine zu Karfreitag in die Kirche und jeder schmeißt Kies in diese Betonmischmaschine und wir schmeißen diesen Beton auf Vergissmeinnicht Beete. Also wir sind davon ökologisch zerstörerisch tätig sein und sagen, oh Gott, was mache ich eigentlich? Also solche Sachen habe ich gemacht. Also wenn man will, Fluxus. Und dann haben die gesagt, das ist ein interessanter Typ, den brauchen wir. Jetzt gibt's RTL und Sat.1 und die wollen nicht, dass wir nur Wort zum Sonntag machen. Vielleicht hat der Fliege Ideen. Und so hat mich die Kirche eigentlich in dieses Fernsehgeschäft geholt und gesagt, ey, entwickel mal ein paar neue Ideen.
Was ja eigentlich sehr komisch ist, denn du selber hattest dich ja nicht verändert. Vorher fanden sie es ganz furchtbar, dass du so revolutionär warst und auf einmal fanden sie es gut.
Das lag daran, weil auch Bischöfe sterben. Das heißt, es hatte sich in der Kirche ein anderer Geist durchgesetzt und ein Freund von mir war damals Bischof im Rheinland geworden. Präses im Rheinland heißt es da. Und da waren wir sehr vertraut und er wusste, dass ich keine Atombombe in der Tasche habe, sondern ein tiefgläubiger, betender Mensch war, der lachen und weinen wollte. Ich will, dass gelacht und geweint wird. Und ich will nicht schlafen in der Kirche und ich will nicht gelangweilt sein in der Kirche und ich will auch nicht von einem Pastor, der irgendeinen Scheißtext abliest, an meinem Leben gehindert werden.
Du hast gerade gesagt, tiefgläubig. Warst du als Kind schon tiefgläubig? Also musstet ihr in die Kirche gehen damals?
Also mussten,
oder kam das aus dir heraus, auch diese Spiritualität? Oder war da vielleicht dein Opa irgendwie maßgeblich auch dran beteiligt?
Jeder Mensch, der uns zuhört, weiß, dass die Großeltern die spirituellen Lehrer der Enkelkinder sind. Und nicht die Eltern sind maßgebend dafür, dass genug Fleisch und Brot auf dem Tisch ist. Und die Großmütter und Großväter sind dazu da, dass das Leben, in die Tiefe der Liebe in den Enkelkindern wächst. Das war bei mir auch so. Mein Großvater war ein frommer Mann, also habe ich das dem nachgemacht. Denn Lieben ist nichts anderes als imitieren. Deswegen sind die Lehrer, die man liebt, die auch am besten sind. Und deswegen ist ein Kind, was die Mutter oder den Vater imitiert, das tut es lebenslang, bewusst oder unbewusst, ihm dadurch nah. Ja, und bei mir war das mein Großvater. Meine Mutter war auch revolutionär. Die fand beispielsweise kirchlichen Unterricht scheiße. Sage ich jetzt zum dritten Mal. Das ist ein so befreiendes Wort. Das muss eigentlich in den Jargon.
Sagt auch alles aus. Ja. Also Fernsehfahrer haben wir gesagt, so ab 1989. Und dann kam natürlich Fliege, die Talkshow.
Ja.
Wie authentisch durftest du da sein?
Also, das war ja eine, wenn man so will, eine komische Zeit. Da gab es ja sowas wie bei RTL und sowas. Sowas kam überhaupt erst auf. Und die ARD hatte damals das Gefühl, wir müssen das Private imitieren, aber das darf nicht nach Imitation aussehen. Wir müssen was Seriöses haben. Und da haben sie mich aus irgendwelchen Zufälligkeiten herausgefunden. Und dann haben sie gesagt, naja, jetzt musst du dich entscheiden. Bist du eigentlich Pfarrer oder bist du Moderator? Am besten, du lässt das Pfarramt sein. Denn die Leute, die am Fernsehen sitzen, die wollen kein Pfarrer. Das finden die absolut langweilig. Also sei doch einfach nur Moderator, Fliege. Und wenn man dich fragt von der Bildzeitung, dann musst du sagen, nicht, dass du Pfarrer bist, sondern du hättest Theologie studiert. Also vergiss das alles. Und ich habe gesagt, nein, das stimmt gar nicht. Ich glaube, das ist ein Hunger nach einer liebevollen, spirituellen Begleitung auf dem Weg gibt, ohne Dogmen. Also ohne, dass man sagt, Gott weiß, Gott sagt. Keine Sau auf Erden weiß, was Gott sagt oder Gott will. Das sind alles nur Behauptungen, die unbewiesen sind. Und ich wollte Menschen begleiten, einfach in der Tiefe, guck mal, schau auf dein Leben. Vielleicht gewinnt auch die Krise einen Sinn, wenn du liebevoll auf dich selbst schaust. Ja? Dann siehst du auf einmal, dass die Krise, deine Krankheit, was immer du hast, auch eine liebevolle Botschaft für dich hat. So groß die Katastrophe auch ist, vielleicht muss man sehr lange auf etwas herumkauen, wie auf Schwarzbrot, bis es süß wird. Aber es wird süß, fürchte dich nicht. Und das war ein Ansatz, den ich in der Talkshow mitnehmen wollte. Und habe gesagt, nein, wenn mir Leute ihr Schicksal erzählen, dann will ich nicht nur sagen, vielen Dank, und haben sie dann ihr Kind umgelegt, also so voyeuristisch sein, sondern ich wollte immer helfen, dass die Menschen ihr eigenes Schicksal, was sie mir erzählen, annehmen und liebevoll auf sich selber gucken. Und ich glaube, das war der entscheidende Impuls, mit dem ich mich auch identifizieren konnte, eine andere Talkshow zu machen, als nur Leute vorzuführen, wie in einem Zirkuszelt. Hallo, jetzt haben wir einen Kleinwüchsigen. Hallo, jetzt haben wir einen Riesen. Hallo, jetzt haben wir einen Kurschatten da, der hat schon 27 Frauen umgelegt. Verstehen Sie, das ist absolut unmöglich. Ich brauchte immer Geschichten, wo die Menschen ihr eigenes Schicksal annehmen.
Und es waren ja oft auch Schicksale oder Geschichten, die dich selber auch sehr berührt haben. Und ich glaube, das hat auch das Authentische ausgemacht. Du hattest tatsächlich manchmal auch Tränen in den Augen.
Das hat so sehr gewirkt, dass es heute bis auf diesen Tag wirkt. Denn wenn wir jetzt heute Abend fertig sind, habe ich morgen noch einen Termin. Nämlich, ich muss meine Stiftung, die ich in Berlin immer noch habe, sozusagen besuchen. Aus diesen Zeiten des Berührtseins und Bewegtseins am Schicksal der Menschen habe ich eine Stiftung gegründet, die bis auf den heutigen Tag immer 120.000, 130.000 Euro rausschmeißt pro Jahr. Die müssen ja irgendwo kassiert werden und die müssen verwaltet werden. Und ich suche dann immer pro Jahr 12 Pfarrerinnen oder Pfarrer, egal welche Konfessionen, auch islamisch, ganz egal, sagen, macht ihr eine gute Arbeit, eine gute Sozialarbeit, dann kriegt ihr von mir 10.000 Euro. Wer das jetzt hört, soll sich eingeladen fühlen zu sagen, was? Ich bin Imam, was? Ich bin Priester oder Nonne oder sonst was ähnliches. Ich mache irgendwo im Prenzlauer Berg eine gute Arbeit. Ja, wenn Sie eine gute Arbeit machen, wenden Sie sich an mich. Es kann sein, dass Sie 10.000 Euro dafür bekommen, für Ihre gute Arbeit. Das ist aus dieser Stiftung des Fernsehens entstanden. Ich kümmere mich immer noch darum, dass das läuft.
Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Sendung, da hattest du einen Schamanen als Gesprächspartner.
Das war, es gibt Dinge, die ich immer noch erinnere, der auch, weil das ist ja ein, wenn man so will, ein deutscher Dichter geworden. Ja? Und das Spannende war, der wollte nicht über seine eigene Berufung reden. Wie wird man eigentlich Schamane? Im Grunde genommen ist jeder Schamane, der einen Bach murmeln hört. Oder der mit Sträuchern reden kann.
Das Wenn man ist auch, es denn zulässt.
So ist es. Ja. Also die Männer, die schweigenden Männer in meinem Gartenbuch reden auch mit Pflanzen. Mhm. Ja.
Aber erst in der zweiten Lebenshälfte.
Aber der rief dann seine Schamanenlehrerin, die auch tot war. Und das hat mich gerissen. Wie der auf einmal aufstand, sehr reserviert, zu Anfang, mache ich nicht, ist heilig, mache ich nicht. Und auf einmal stand er auf und faltete seine Hände steckte seine Hände in seine Ärmel und fing auf einmal an zu singen und suchte und rief den Geist seiner Schamanenlehrerin. Einer der Highlights meiner Sendung. Deswegen habe ich habe über 2000 gemacht, habe ich nicht vergessen. Wie du offenbar auch nicht.
Mhm. Ja. Du hast ja bei einem Schamanen auch selbst gelernt, so eine Art Ausbildung gemacht, soweit man das so nennen kann. Was hast du so daraus mitgenommen?
Also weißt du, Schamanen kann man ja sagen, ist eine Art Naturfrömmigkeit. Ne? Das sagt einfach, wir sind alle irgendwelche energetischen Wesen. Ja, wir sind ja nicht aus Fleisch und Blut nur, sondern aus Elektrizität. Und da, wenn man noch mal die durchschaut, dann sieht man, dass das Energie ist. Auch noch nicht Einstein gelesen haben, sondern irgendwas anderes. So ist es halt. Also, und diese energetischen Zentren können offenbar miteinander kommunizieren. Kann man ja mit jedem Hund, der spricht auch kein Deutsch. Ja, ja, aber es geht, auf einer Ebene geht das mit den Hunden reden. Dann geht das auch mit den Pflanzen. Wir wissen das von den grünen Daumenmüttern und Vätern. Da funktioniert irgendetwas, eine liebevolle Zuwendung. Und wenn man sich von diesen Pflanzen und Tieren etwas sagen lässt, also Botschaften von denen nimmt, nicht Hallo ist Dienstag, da bist du wieder, komm ins Wohnzimmer, willkommen bei den Orchideen, sondern einfach sehr tief sich anrühren lässt, dann kriegt man auch auf sein Leben oder für sein Leben einen heiligen Zugang. Und das kann man von den Schamanen lernen. Und das habe ich bei denen auch gelernt. Ich habe getrommelt und habe Reisen gemacht in die Unterwelt. Und ich wollte als strenggläubiger, pietistischer Protestant wissen, ob es Geister gibt. Und ich kann ihnen sagen, jawohl, es gibt sie. Es gibt Engel, es gibt Geister. Und ich grinse immer, wenn einer kommt und sagt, ich habe eine Engelsbotschaft für dich. Dann sage ich erstmal mal, okay, erzähl das deiner Putzfrau. Ich will das auch nicht wissen. Das ist mir ein zu heiliges Ding, als dass jeder um die Ecke kommen kann und sagen, ich habe mit meinem Engel geredet. Ich weiß aber, dass das funktioniert. Ich weiß, dass diese ganzen Fortune-Teller funktionieren. So viel davon, wie es gute Ärzte unter schlechten gibt, so viel Fortune-Teller, gute gibt es unter schlechten Fortune-Teller. Man muss sie sortieren. Aber das, was wir so Esoterik nennen und lachen, hat überall einen fantastischen, wahren Kern. Man muss nur gucken können, was ist Schrott und wo ist einer mit seinem Leben authentisch auf der Suche nach den Weisheiten von morgen.
Die Zeit der Talkshows und auch der Sendung, die du ja hier gemacht hast, und du hast auch zeitgleich noch Bücher geschrieben, das war ja tatsächlich so ein Leben auf der Überholspur, kann man sagen, dass du da auch gelebt hast. Hast du dich da selber geschafft, auszubremsen, oder hat es dieses Unfallsbedarf, den du ja auch hattest?
Also der Unfall...
Der hätte ja sehr schlimm ausgehen können.
Der Unfall mit der Geliebten im Auto war nicht sozusagen, also mit der heimlichen Geliebten, das war damals sozusagen im Ansatz, aber egal. Das war nicht die Bremse, sondern ich habe diese ganze Talkshow-Zeit, was ja fast 12 Jahre gedauert hat, auf der Überholspur zugebracht. Mit all diesen Bedrohungen, Hilfe, was sagt die Bild-Zeitung, Hilfe, was sagen sie wieder, der Pfarrer mit einem Verhältnis, etc. Ja, da kann ich nur sagen, also hallo. Einige Leute landen mit 2, so und so viel Promille irgendwo als Bischof. Also zu sich stehen, zu dem, was man wirklich erlebt, das verarbeiten können. Das war der Unfall von mir, aber das hat mich nicht ausgebremst. Ausgebremst hat mich ein enormes Kraftverlieren bei 2000 Sendungen. Ich bin manchmal weinend ins Studio gegangen, weil ich gar nicht mehr wusste, wo nehme ich die Kraft her. Und ich weiß noch, einmal ist sogar ein Rettungswagen gekommen, weil wir einmal 3 Sendungen an einem Tag gemacht haben, kam mehrfach vor, also eine Live-Sendung, ein paar Aufzeichnungen. Und ich hatte mich so aufgeregt, dass der Studioleiter einen Rettungswagen geholt hat. Also das war eine Zeit, wo ich wirklich ausgepowert worden bin und habe mich auspowern lassen. Das ist vorbei.
Das ist vorbei, sagst du so. Das hat ja auch, wie du ja selber sagst, auch dann immer was Gutes. Irgendwann gab es das aus, dieser Talkshow. Sicherlich erstmal so ein Loch, wo rein man fällt, aber dann doch wieder so ein bisschen wie Phönix aus der Asche.
Also wenn man eine solche Geschichte macht, dann ist man mit dem Job verheiratet. Und dann ist dasselbe, wenn man auf einmal sagt, hallo, Ehe aus, dann muss man durch dieselben Täler, wie wenn man eine Frau oder einen Mann verliert. Bei Männern ist das noch mehr. Die sind mit ihrem Job noch mehr verheiratet, weil ein Mann nicht nur der Familie gehört, sondern darüber hinaus einer größeren Einheit. Das kann die Kompanie sein, das kann die Firma Siemens sein, das kann der RBB sein. Also wir Männer sind an dieser Stelle Soldaten. Und wenn dann der General sagt, wir brauchen die nicht mehr, du geh in die Etappe oder geh ganz raus, dann ist ein Mann erst einmal gekränkt. Das heißt, er knickt. Wahrscheinlich sexuell auch. Aber er knickt erst mal weg und muss durch ein Tal. Und wir wissen, dass die Todesraten von Männern an 2 Daten im Leben ganz eklatant nach oben gehen. Bei Scheidungen verlieren die Männer oft ihr Leben, nicht die Frauen. Die wissen, wie man Schuhe putzt. Ja. Und eben bei Verlust des Berufes, Stichwort mit 65 ausscheiden und nach 3 Monaten schon tot sein. Das sind die großen Krisen im Leben eines Mannes. Da musste ich auch durch. Und ich bin glücklich, dass ich da durchgekommen bin.
Hat dir in dieser Zeit deine Gläubigkeit oder dein Glaube geholfen, deine Spiritualität?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar nicht... Ich renne in keine Kirche. Man muss nicht so denken, da redet jeden Sonntag, rennt er da irgendwo hin und faltet die Hände. Das ist jetzt nicht mein Leben. Aber mein Leben hat das Gefühl, dass ich geführt werde. Also das heißt, total naiv mache ich sozusagen wie ein Jesu-Kind, ein Jesu-Jünger, sage ich, das das Gefühl lebendig. Achtet da irgendetwas auf mich? Wenn ich ein Kind taufe, umgekehrt, dann sage ich, pass mal auf, ich weiß was von einem Schutz, den kann man nicht beweisen, aber man kann den fühlen. Stell dein Kind unter diesen Schutz, liebe Mutter. Also mach kein Overprotecting, sei keine Glucke, es gibt da was. Ich habe das erfahren und mehr habe ich nicht als Begründung dafür. Ja, es hat mir geholfen, fromm zu sein, also beten zu können und zu gucken, was meint der liebe Gott. Und jetzt im Nachhinein, 10 Jahre später, kann ich sehen, ich wäre ja gestorben in den Seelen, also dieser Talkshow. Ich hätte sie ja gemacht bis an mein Lebensende, bis ein Krankenwagen dann gekommen wäre, der nicht ins Krankenhaus, sondern gesagt, irgendwann das Blaulicht ausgestellt hätte. Und gesagt, das lohnt sich nicht mehr. Und das ist immer zu einem schwierigen Zeitpunkt. Und der damalige Programmdirektor hat gesagt, Herr Fliege, ich muss Ihnen etwas ganz Wichtiges mitteilen. Wir wollen dann und dann Ihre Sendung beenden. Das ist mein schwerster Entschluss, den ich jemals in meinem Beruf getroffen habe. Aber Sie werden irgendwann sehen, dass das gut ist.
Weise Worte.
Ein kluger, weiser Programmdirektor, Dr. Struve war das. Der war auf einer Ebene ein tief skeptischer, aber noch tieferer, frommer Mann.
Das heißt, du warst an der Stelle tatsächlich auch gezwungen, andere Wege zu gehen.
Ja, ja. Und natürlich weiß man erstmal gar keinen, sondern man hat ja alles gegeben, um eine solche Fernsehsendung zum Erfolg zu bringen. Und dann steht man erstmal vor dem Nichts und kann mit leeren Bierdosen über die Straße kicken gehen.
Du hast viele Bücher geschrieben?
Das war einer der, wenn man so will, Ventile. Und diese Bücher hatten alle einen Sinn. Ich wollte gerne, dass Menschen ihre Tiefen ausleben. Also nicht nur ihre tiefe Liebe ausleben, ihren tiefen Schmerz ausleben, sondern auch ihre tiefe Abhängigkeit, also eine Gottesabhängigkeit ausleben. Denn wenn man spirituell ist, macht man die Entdeckung, dass man ein abhängiges Leben führt, dass man das nicht in der Hand hält. Wie gehe ich eigentlich damit um, dass ich etwas nicht in der Hand halten kann, was kostbar ist? Wie pflege ich sowas? Und dann muss man Gotteserfahrungen sammeln, auch außerhalb der Kirche.
Du hast auch ein Buch über Heimat geschrieben. Was ist denn Heimat für dich?
Also witzigerweise sagen die Leute, die in Duisburg, wenn sie nicht wissen, wo das ist sowas ähnliches wie Lübbenau, nur alles. Also das heißt, da gibt es Ecken, die sind unmöglich. Ja? Und trotzdem sagen die Leute, es ist die schönste Ecke der Welt. Da sagt man also, merkt man also, es muss etwas geben, was mich tief, tief mit dieser Erde verbindet, wie die Erde mit den Pflanzen einer Pflanze. Das ist das Heilige. Und kann ich eventuell entdecken, dass meine Herkunft, wo immer ich herkomme, also von meiner Mutter, meinem Vater und der Ecke, der Sprache, die ich habe und, dass das für mich so wichtig ist und heilig ist, dass ich eines Tages sagen kann, ich bin ich und muss nicht, und ich bin eine Salatpflanze aus dem Bergischen Land und wenn man mich nach Mexiko holt, werde ich verdursten. Ich bin kein Kaktus. Und kann ich eine Identität empfinden, wenn ich auch meine Heimat bejahe? Also nicht nur, ich bin Jürgen Fliege, sondern ich komme da und daher, das ist meine Mutter, mein Vater. Wenn man das nicht tut, sondern dauernd an seiner Heimat rummäkelt, an seiner Mutter, an seinem Vater, an der Heimat, dann mäkelt man auch an seinen eigenen Wurzeln rum. Man sägt sich ins Bein und hat einen Spießerspruch, der heißt, wie man es macht, ist falsch. Und sie bekennen sich nicht zu ihren Wurzeln, zu ihrer Heimat, zu ihrer Herkunft. Denn die würde sagen, ich bin richtig, ich liege richtig und wie man es macht, ist richtig. Und das heißt, die Fehler, die ich mache, sind so wichtig wie der Misthaufen im Garten. Eines Tages wird daraus Dünger.
Und damit sind wir bei deinem nächsten Thema, denn du hast ein neues Buch geschrieben, gerade erschienen, Männer wachsen im Garten. Wo das stille Glück wartet, ein Ratgeber für eine erfüllte zweite Lebenshälfte. Was unterscheidet denn die zweite von der ersten Lebenshälfte?
Ich rede erstmal von Männern, aber von Frauen kann man das auch so entdecken. Ein Mann mit 20, davon haben wir vorhin mal geredet, der interessiert sich nicht für Garten, sondern der ist Testosteron gesteuert und hat eine einzige Fahne in seiner Hand und die heißt Freiheit oder blondes Gift oder je nachdem, was er so als Freiheit empfindet. Der kann sich nicht für Schönheit in diesem umfassenden Sinn interessieren, sondern der sagt immer, ich, wir, durch, siegen, kämpfen, das ist ein Testosteronprogramm.
Eros und Macht.
Genau. Der zerstört auch die Gärten, der zerstört auch die Frauen, der zerstört auch so, so vieles auf dem Weg nach seinem Sieg. Denn wo Sieg ist, ist immer Niederlage. Ja? Wo Triumph ist, ist immer auch Chaos. Und der wird von seinem Testosteron bis mindestens zu seinem 45. Lebensjahr auf diesem Pfad geführt und kann das, was rechts und links ist, gar nicht sehen. Und komischerweise in der zweiten Lebenshälfte, wenn man einmal geschlagen aus dem Feld nach Hause kommt, dann geht man nach Hause und es ist fast wie ein Bild. Man kommt sozusagen bei seiner Frau an, ob die einen Pantoffel anzieht, weiß ich nicht. Und man sitzt mit der Stille und auch trauernd vor dem Haus und in seinem Garten und sieht auf einmal, da ist ja viel mehr. Also ich sehe auf einmal Blumen und wenn ich Blumen habe oder Pflanzen, Pflanzen habe, dann muss ich wissen, Geduld ist das Naturprogramm und nicht ungestüm. Ungestüm wächst gar nichts. Und auf einmal ziehe ich mir als Mann Tugenden heran, die ich vorher gar nicht kannte. Vorher habe ich angebetet 90, 60, 90 oder den berühmten 0,7-Faktor der Frauen. Jetzt stehe ich vor einem Rosenbeet und sehe, das ist ja geil. Ich sehe auf einmal eine Wiese, mit die ich nie gesehen habe. Und das heißt, unsere Augen, die Augen der Männer werden geöffnet und sie werden runder in all ihren Lebensprägungen. Und die Männer werden tiefer, also in ihren Empfindungen. Sie müssen sich ja sozusagen auf ihren eigenen Humus, auf ihre eigene Humanität, auf ihren eigenen Sarg auch langsam zubewegen. Und das tun sie im Garten sehr, sehr behutsam. Und da werden sie religiös. Und das ist für mich die eigentliche Entdeckung. Also wenn ich das noch kurz sagen darf, warum kaufen die eigentlich bei diesen Gartenmärkten so viel weißen Kies für Wege? Und haken diesen Kies so intensiv, wie wenn sie im Zen-Kloster in Japan gewesen wären, bei einem Zen-Mönch, der nichts anderes tut, als meditieren, während er sozusagen seinen Kies kratzt. Das tun die Männer auch. Warum gehen die hin und wollen unbedingt einen Baum in ihren Garten pflanzen, wie wenn sie bei einem Schamanen gewesen wären? Damit der Baum ihnen sagt, weglaufen kannst du nicht mehr. Und trotzdem kannst du glücklich werden. Bis jetzt dachtest du, ich verlasse einfach meine Ehe, ich verlasse Berlin, ich verlasse alles, was ich habe und werde glücklich. Der Baum sagt aber, du kannst gar nichts verlassen. Warum holen die sich einen riesen Wackerstein von den Feldberger Seenplatten in ihren Garten, sogar zwei oder drei, und finden die toll? Und dann gehen sie die Steine im Garten besuchen und werden ruhig, weil die Steine reden zu ihnen und sagen, werde ruhig.
Nun haben ja viele Berliner keinen Garten, sondern einen Balkon. Können die daran auch wachsen?
Aber klar, ich rate allen Berlinern, Tomaten zu pflanzen auf ihrem Balkon. Denn dann gehen sie jeden Morgen, wenn sie aufgestanden sind, und gucken, wie es den Tomaten geht. Weil die wachsen schnell. Deswegen ist das so der Gag der Übung. Ja. Also du kannst natürlich sagen, ich mache da Salat rein, kannst du auch. Aber du musst dieses Element der Ernte auch haben, weil es gibt nichts Schöneres, als schöpferisch tätig zu sein für einen Menschen. Das macht den meisten glücklich. Also Sex und Salatpflanzen, schöpferisch tätig sein. Das ist es, was uns wirklich glücklich macht und in eine Schöpfung integriert. Und das kann man, wenn man Tomatenpflanzen oder Salat oder Blumen auf dem Balkon hat, auch erleben.
Du hast irgendwo mal den Rat für Frauen gegeben, dass sie älteren Männern eher eine Rosenschere als ein Sextoy schenken sollten.
Sextoys setzen uns Männer mit 68 etwas unter Druck, zugegebenermaßen. Ja? Das heißt, wiewohl das natürlich sehr schön ist, wenn man das zu Hause im Schrank hat und so da und dann mal rausholen
Vielleicht
kann.
Vielleicht das eine tun, ohne das andere zu lassen.
Ja, aber ich glaube, eine Frau, die ihren Mann umfassend liebt, hat mitgekriegt, dass er nicht nur Sex haben will, sondern dass er auch diese neue Weite im Garten, dieses stille Glück, dieses Betrachten können. Weißt du, aktiv sein ist nur die Hälfte des Lebens. Aber der Höhepunkt des Lebens ist, etwas still betrachten zu können. Also eine Frau zu bewundern, eine Blume zu bewundern oder einen Mann zu bewundern, je nachdem. Und nichts zu machen. Und nicht will ich.
Wann und wie hast du denn den Garten für dich wieder neu entdeckt? Denn wir haben ja von deinen Kindheitserinnerungen gesprochen, die eben nicht so schön waren. Wann kamst du denn sozusagen back to the roots?
Als ich in Berlin am Eichenhain in Frohnau ein Haus gekauft habe, hatte ich auf einmal 1000 Quadratmeter Land und Garten. Was mache ich damit? Und wenn ich dann sozusagen aus den Studiozeiten herauskam oder sonst wo, bin ich tatsächlich nicht in das Haus gegangen, wo die Kinder warten, sondern habe mich erstmal in den Garten gesetzt.
Da warst du wieder.
Das war ein Abklingbecken, wenn man so will. Da war ich 45, 50 oder sowas ähnliches. Der Garten ist ein Abklingbecken. Und wo du dann auf einmal ein ganz anderer Mensch wirst, der nicht mehr wütend auf die Kinder zuläuft. Da kommt eine andere Lebensweise und Pflanzen haben auf einmal einen Einfluss auf dich. Und den muss man erkennen und nicht sagen, ey, das ist zufällig.
Das heißt, du hast es schon ein bisschen vorhin gesagt, der Garten lehrt uns Geduld.
Der lehrt uns viel, viel mehr.
Wachsamkeit.
Achtsamkeit, dass ich sterben muss und macht daraus kein riesiges, großes Theater.
Die Endlichkeit.
Der lehrt uns schöpferisch tätig zu sein. Das ist das Allerwichtigste. Und das ist sowas wie, früher in der Psychologie hat man von einem Archetyp gesprochen, der in jeder Seele wohnt. Also ein alter Mann, ein Weiser etc. Und der Garten scheint mir in unseren Seelen ein Archetyp zu sein. Wir wollen alle eine Erde gestalten, ein Stück Erde gestalten. Wir können, die Kinder bauen sich einen kleinen Garten im Sandkasten, die wollen von ihren Eltern ein Quadratmeter Beetchen haben. Das ist als Archetyp, als Muster in unseren Seelen drin. Und dann, wenn wir so die zweite Lebenshälfte erreicht haben, fangen wir an, das nochmal zu bauen, wie Gott einen Edengarten baute.
Und da kommt im Grunde auch wieder dein Opa ins Spiel, der dir ja deine erste Gartenschürze geschenkt hat.
Ja, das... Also für meinen Opa habe ich das Grundhandwerk. Ich weiß, wenn man Kartoffeln pflanzt, müssen die Augen nach oben sein, hat er immer gesagt. Wenn du die Augen, du weißt ja, was es ist, damit die den Himmel sehen können. Also mein Großvater hat es nicht erklärt, er hat immer Bilder dafür gehabt. Die Augen der Kartoffeln gucken durch die Erde und sehen die Sonne. Also pflanzt die richtig ein. Und der hat natürlich auch dafür gesorgt, dass ich Apfelsorten unterscheiden konnte und dass man Rosen nicht alleine pflanzen darf, sondern vielleicht irgendeine Form von Kräutern dazu, dass die Läuse nicht kommen. Und das habe ich alles von meinem Großvater. Einen Baum wollen wir pflanzen, damit der Einfluss auf uns nimmt. Wir gehen natürlich hin und umarmen den irgendwann, weil wir in irgendeinem esoterischen Kindergarten waren und die haben gesagt, umarme die Bäume, das ist nicht blöd. Aber das Tiefere ist, erstens mal, ein Baum bringt Früchte zu seiner Zeit und nicht, wenn der Lehrer das will. Du wirst eigenständig. Du hast einen Baum, eine Linde im Garten. Auf einmal merkst du, die Linde ist Medizin. Auf einmal duftet die im Juni, Juli und wirft wahnsinnigen Honig herum. Und du denkst, wow, was kann die eigentlich alles? Wie viel Medizin hat die? Du hast eine Eiche im Eichenheim und holst dir die Rinde und machst daraus einen Sud, weil du, was weiß ich, Hämorrhoiden am Hintern hast. Das ist ein Hautheilungsmittel. Mhm. Ja, du wirst auf einmal zum Heiler, weil du die Botschaften der Bäume und der Pflanzen mit in dein Leben nimmst. Das ist, wenn man so will, noch eine zusätzliche Entdeckung, dass jeder von uns auch als Heiler oder Heilerin jetzt in diesem etwas übertragenen Sinne unterwegs ist.
Und damit sind wir im Grunde auch schon bei den Heilkräutern, denn Heilkräuter hast du sicherlich auch in deinem Garten.
Ich habe Heilkräuter in meinem Garten, nicht für jeden, aber jeder hat welche, nämlich Brennnesseln zum Beispiel. Das ist die Königin. Und Brennnesseln, also Brennnesselsalat etc. etc., das ist ein ganz wichtiges, hochheiliges Heilkraut. Aber man kann ja mal mit Salbei anfangen. Ich finde, da merkt man es am deutlichsten. Wenn man Salbeiblätter in seinen Mund legt, hören die Zahnschmerzen relativ auf. Das ist ein aseptisches Wundheilungsmittel. Oder wenn du dich von einer Biene belästigt oder Wespe belästigt jetzt fühlst, irgendwo beim Baden in der Sonne, dann such dir einen Spitzwegerich, der überall wächst. Das machst du kaputt und holst diesen Saft daraus und presst diesen Pflanzensud plus Pflanze auf diesen frischen Bienenstich. Wirkt so wie Zwiebel. Aber wer hat schon eine Zwiebel beim Camping? Keiner.
Selten,
ja. Aber Spitzwegerich wächst überall. Machst du das. Und dadurch wächst langsam ein Wissen in dir, dass der Garten nicht nur dein Hobby ist, sondern deine Partnerin oder dein Partner, dein Heilpartner. Auch das sollte man klein schreiben und nicht riesig groß an die Wand hängen. Aber guck mal, da gibt es kleine, stille, sanfte Hilfen. Und Medizin, die hilft, ist immer sanft. Also eine brutale Medizin hilft gar nicht. Ich glaube, dass jeder von uns dieses Potenzial in sich hat. Wenn er sich einmal schneidet, sieht er, dass er die Selbstheilungskräfte, diese Narbe zumachen. Und diese Selbstheilungskräfte in uns können nicht nur Narben schließen lassen, sondern die können viel, 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 viel mehr. Das ist auch so eine spirituelle Geschichte. Der Jesus sagt, sprich nur ein Wort. Ich muss nur die richtigen Worte, die richtige Umgebung finden. Dann findet auf einmal Heilung statt. Wenn man einen Blinddarm operiert bekommt und liegt zum Garten raus, wird der Wundheilungsprozess um 3 Tage verkürzt. Wenn du aber im Hinterhof liegst mit dem Kohlenkeller, musst du 3 Tage länger in der Klinik bleiben. Überall nachgewiesen. Wenn du besucht wirst von liebevollen Leuten, wirst du schneller gesund, als wenn dich keine Sau besucht. Das heißt, du musst positiven Stress haben, Anregung. Und das heißt, diese Dinge machen dich gesund. Und deswegen hat auch der Garten seine Kraft auf dich. Und deswegen wachsen Männer, die wirklich wachsen im inneren Sinne, die wachsen im Garten.
Jürgen Fliege, danke, dass du da warst. Alles Gute für dich.
Und ich danke für die Treue der alten Fliegefamilie hier in diesem Haus.